24 Birds of People.
And now in season 12.
Presented by ReGuest. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 12, der Werdegang und Personality folgen, ist presented by ReGuest, dem digitalen Zimmerverkäufer für das Hotel der Zukunft. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 19. Gast in Season 12 ist Anna Wallner, Verantwortliche für die Audioprodukte bei der Tageszeitung Die Presse, unter anderem als Podcast-Host von Presseplay. Wir sprechen auch über Mein Geld. Also nicht wirklich Mein Geld, sondern über Annas Podcast-Format Mein Geld. Liebe Anna, und herzlich willkommen bei dir im Studio, weil ich bin nicht bei mir im Studio. Du hast mich eingeladen, bei der Presse vorbeizuschauen. Da sage ich mal vorab danke. Aber mal willkommen in meinem Podcast aus deinem Studio.
Ja, danke für die Einladung. Das finde ich sehr lustig, dass wir das so machen. Willkommen bei uns im Studio und danke, dass ich im Podcast, in deinem Podcast zu Gast sein darf.
Ich werde dann noch ein paar aktuelle Dinge zu deinem Studio, zu eurem Studio sagen. Ich bin schwerst beeindruckt. Wir nehmen auf dem gleichen Hardware-Gerät auf. Also liebe Grüße an die Firma Rode, sage ich mal, erstmals in 270 Podcasts. Das Ding dürfte offenbar ein bisschen Trademark sein, oder?
Das stimmt. Ich danke auch sehr. Die Firma Rode hat mir schon auf vielen Ebenen geholfen.
Ja,
bei der Hardware, aber auch zum Beispiel mit einem digitalen Aufnahmegerät, das man super verwenden kann, den Rode. Wie heißt denn das?
Road Reporter.
Das ist eine App, die gratis abrufbar ist und super ist, wenn man dringend schnell was am Handy aufnehmen möchte.
Muss ich wieder meine Einkaufsliste ein bisschen verlängern jetzt. Liebe Anna, Karriere und Werdegang Podcast, wir reden später dann über deine neue Location, die ich wirklich beeindruckend finde. Ja, wie hat es bei dir begonnen? Ich habe mich wieder LinkedIn ein bisschen hineingetigert und reingeschaut. Du warst auf dem Weg zu einer Juristin eigentlich, oder?
Ja, genau. Ich habe just studiert, also eigentlich sehr motiviert und engagiert, relativ schnell. Aber ich habe immer nebenbei sehr mich gern beschäftigt mit Zeitungen und Magazinen, damals noch nicht so viel digital, das war so rund ums Jahr 2000, und habe mich immer sehr für Journalismus interessiert. Habe auch kurz einmal Publizistik ein Semester inskribiert gehabt, aber das dann gelassen und mich nur auf Use konzentriert. Und wollte Anwältin werden eigentlich, kann man sagen.
Du hast in Wien studiert und hast auch ein Jahr in London gehabt?
Nein, kein ganzes Jahr. Ich war nur eine Summer School in London an der LSE.
Wie schön. Ich glaube, da hätte ich all mein Geld für Schallplatten damals noch ausgegeben oder CDs. Mitte der Nullerjahre hat es dich dann in den Journalismus zu einer großen Adresse gezogen, wo du jetzt immer noch bist, Die Presse. Da sitzen wir jetzt in der Hamburger Straße. Was war damals der Beweggrund, dorthin zu gehen?
Ja, es war so, dass ich eben nach dem Studium das Gerichtsjahr gemacht habe, noch ganz kurz ein Praktikum, vorher ein Verwaltungspraktikum, und eigentlich ein bisschen gelangweilt war, gebe ich ehrlicherweise zu, und mir sehr oft die Presse mitgenommen habe. Und ich meine, die Presse ist gerade für Juristen natürlich eine Zeitung, die nahe liegt, weil wir ja auch das Rechtspanorama haben, jeden Montag als Beilage, nicht nur die Geldbeilage, die jeden Montag ist, wie alle Börsemenschen wissen, sondern eben auch die Rechtsbeilage. Und da gab es halt dann irgendwann einmal ein Inserat für die Lehrredaktion, die Presse seit ungefähr Mitte der 90er Jahre jedes Jahr oder alle zwei Jahre gemacht hat. Und da habe ich mich einfach beworben. Ich und eine Freundin, lustigerweise meine beste Freundin eigentlich, die auch Jus studiert hat, wir haben beide eine Bewerbung abgeschickt. Ich bin genommen worden und sie nicht. Sie hat den klassischen juristischen Weg eingeschlagen, und wir witzeln oft und sagen, was wäre gewesen, wenn es an diesem Tag oder mit dieser Bewerbung genau andersrum gelaufen wäre.
Aber du bist gekommen, um zu bleiben in verschiedensten Jobs, hast auch bald neue Sachen mitgründen dürfen. Was waren deine ersten Aufgaben in der Presse journalistisch?
Ja, es hat schon ziemlich rasch und lustig begonnen, weil ich habe in der Chronik begonnen, wie fast alle guten Journalisten steigen in der Chronik ein. Und ich habe damals dann schon nach wenigen Wochen die Frage bekommen, ob ich mir vorstellen könnte, eine eigene Seite zu leiten oder zu gestalten, die Menschenseite. Das war damals, gab es das noch nicht, gibt es bis heute, so eine Art Gesellschaftskolumne auf Qualitätsniveau, haben wir damals gesagt. Und ich habe eine Nacht drüber geschlafen und zugesagt und habe das einfach mal begonnen. sehr zum Leidwesen meiner Familie oder meines Umfelds, die alle gesagt haben, bist du verrückt, du hast just studiert und jetzt gehst du da auf Partys mit, wie die Rohraftel, wer sich noch erinnern kann. Mhm. Die Rohraftel war eine legendäre Kolumnistin, die im Profil eine Kolumne hatte und immer mit so einem Stirn oder so einem Turban.
Ich sehe sie von mir.
Genau, ja. Also ich kenne wahrscheinlich nicht mehr alle, die zuhören. Ja, aber ich habe...
War Gesellschaft eher, oder? Zum Teil auch,
genau,
oder?
Und das ja, war genau. Ja, diese Seite ja. War eigentlich auch so angedacht. Mhm. Heute ist sie eigentlich nur mehr eine Porträtseite und eine Seite über ja, spannende Menschen. Und so kann man sie auch andenken und sehen. Also es ist ja nicht immer gleich automatisch was Schmuddeliges, aber das war halt damals ein bisschen so, hat man das, glaube ich, bei manche haben es so gesehen. Aber das war meine erste Aufgabe. Das hat vor allem dazu geführt, dass ich einfach sehr schnell verantwortlich war für eine Seite jeden Tag und eigenverantwortlich war und extrem viel rumgekommen bin. Ich war 23 und bin durch Wien getingelt und habe also all die großen Sachen, die man halt so in Wien mal sehen will, sehen dürfen. Liveball, Opernball, überhaupt die Ballsaison.
Nicht schlecht fürs Netzwerk, ne?
Ja, Netzwerk weiß ich gar nicht, ob das das Wichtigste war. Es war einfach schön, das alles mal zu sehen und dann eben immer einen eigenen Blickwinkel drauf zu wählen und darüber zu berichten. Ich weiß zum Beispiel heute, ich brauche das alles nicht mehr. Also ich würde nie wieder freiwillig auf den Opernball gehen.
Ich war nie und ich wollte mal demonstrieren gehen, glaube ich sogar. Habe es aber nicht dürfen wegen einem Dienstvertrag in der Bank damals. Nein, Themawechsel, aber nein, ich bleibe noch kurz bei dieser Seite, die ich spannend finde. Die hast du redaktionell verantwortet und sehe ich das richtig, dass doch Kolleginnen und Kollegen zu dir kommen konnten und sagen, hey Anna, ich habe eine Geschichte für deine Seite oder hast du die selbst immer geschrieben?
Es war so, also ich würde sagen, 80% habe ich selber geschrieben, aber natürlich war ich ja auch manchmal auf Urlaub oder hatte dann auch andere, wir kommen vielleicht noch drauf, andere Themen oder andere Dinge zu tun. Das heißt, ich war immer sehr dankbar, wenn, also ich habe gehört zur Chronik, ich war kein eigenes Ressort, ich habe quasi Teil der Wien-Chronik und da waren natürlich Kolleginnen und Kollegen, die mir immer wieder geholfen haben.
Die Presse ist ja eigentlich eine Wirtschaftszeitung, kann man so sagen, oder?
Ja, vor allem in den letzten, würde ich sagen, 10, 15 Jahren noch stärker ist der Fokus auf die Wirtschaft noch stärker geworden.
Gibt es irgendeinen Bereich innerhalb der Wirtschaft und der Branchen, die dich besonders reizen? Oder ich meine, deine Herkunft ist natürlich Juristerei irgendwie. Ne? Gibt es da irgendein Special, wo du sagst, da haue ich mich besonders gern rein?
Im Wirtschaftsbereich jetzt?
Ja,
da hast du gerade richtig festgestellt, ich bin Juristin und nicht automatisch affin für Wirtschaftsthemen gewesen, sondern das ist eigentlich erst in den vergangenen Jahren mehr geworden. Und auch unter anderem über die Podcasts. Wir haben einen Podcast gestartet, der heißt Mein Geld. Und da habe ich mich sehr damit angefangen, mit Finanzthemen zu beschäftigen. Und das hat aber schon vorher angefangen, dass ich grundsätzlich das Thema Finanzierung, Investieren, Wohnungsmarkt, also Immobilien und so weiter, eigentlich am spannendsten finde. Ich finde also diese praktikablen Dinge, die man lernen und wissen sollte, immer ganz gut. Davor war ich eben immer an der Schnittstelle zur Juristerei. Ich habe zum Beispiel Steuerrecht eigentlich immer ganz lustig gefunden, war auch nicht so schlecht im Studio.
Es gibt viele Leute in meinem Podcast, die Steuerrecht lustig finden.
Ja, ich mag das irgendwie und ich habe auch meine Arbeitnehmerveranlagung lange Zeit selbst gemacht. Das war kein großes Problem für mich.
Du warst aber immer auf der redaktionellen Seite, in verschiedenen Ausspielungsarten, aber redaktionell.
Genau.
Verschiedene Ausspielungsarten. Ende der Nullerjahre hat die Presse ein großes Projekt gemacht, Presse am Sonntag, mit auch dein Baby, wie ich es verstanden habe. Du warst in so einem größeren Gründungsteam vorne dabei, oder?
Genau, wir hatten damals, das war eine wahnsinnig tolle und aufregende Zeit. Es war klar, wir starten dieses neue Produkt, die 7. Ausgabe in der Woche, können aber uns kein eigenes Team leisten, sondern es müssen eigentlich alle mit anpacken. Und ich bin da relativ schnell hineingerutscht und war dann mit zwei anderen Kolleginnen Chefin vom Dienst. Also ich habe dann immer am Samstag Dienst gemacht.
Wird sich auch die Familie gefreut haben? Ne?
Ja, genau. Ja, die hatte ich damals noch nicht. Okay, also ich war damals noch frei und habe gerne und viel gearbeitet, auch am Samstag und auch am Freitag. Wir haben ja Freitagabend dann oft die Geschichten geschrieben, vor allem für die Cover-Stories, die ja so eine Sonntagszeitung braucht und haben das dann liebevoll den Friday Night Club genannt. Also das muss ich wirklich sagen, das ist eine Gruppe von Menschen, die heute fast alle noch in der Presse arbeiten, Eva Wienreuther, Erich Kotziner, die Ulrike Weiser war damals dabei und Theresa Schauer-Wünsch. Wir haben also wirklich Freitagabend, nachdem dann das Samstagblatt weg war, so um 17:30, 18 Uhr, haben wir uns was zu essen besorgt, uns hingesetzt und sind manchmal bis Mitternacht oder manchmal bis 2 in der Nacht gesessen. Wir waren damals alle um Ende 20, Anfang 30 und das hat man ein paar Jahre ausgehalten und hat man gern gemacht. Und stark, was ich heute lustig finde, jetzt mit dem Rückblick, es ist 15 Jahre her, ganz stark doch noch auf dieses Printprodukt fokussiert, ja, das man da neu gegründet hat. Also eigentlich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, eigentlich lustig, dass das so war, aber es hat einfach auch sich gelohnt und wir haben damit ja ziemlich Erfolg gehabt.
Ja, und ihr habt das auch supportet von ganz oben innerhalb der Presse. Ich bin ein halber der Zeitzeuge, weil ich zu dem Zeitpunkt noch in der Styria war und immer wieder auch bei so Sitzungen dabei war. Man war im ganzen Konzern stolz auf dieses neue Baby und ja, gute Sache. 2010, da gab es dann einen neuen Bereich für dich. Du wurdest zur Leiterin Debatte. Ich kann mir darunter was vorstellen, aber für die Hörerinnen und Hörer und auch für mich, weil so ganz genau weiß ich auch nicht, was wurde da debattiert und wie redaktionell ausgespielt.
Da muss ich dich leider ganz kurz unterbrechen, aber es ist nicht schlimm, weil ich glaube auch, dass es für die Hörerinnen und Hörer nicht so relevant ist. Wann das war erst 2019. Ich war zwischendurch noch kurz ein paar Jahre im Feuilleton.
Dann lassen wir das so stehen, oder?
Genau. Lass mal stehen. Ich bin von der Menschenseite und der Chronik ins Feuilleton gewandert, war dort für Medien zuständig, auch Medienrecht und so weiter, habe das fast 10 Jahre gemacht und 2019 bin ich gewechselt ins Debattenressort, dass man auch, wenn man viel international unterwegs ist, unter dem englischsprachigen Begriff Opinion Section oder Op-Ed kennt, vielleicht besser. Das ist in Wahrheit nichts anderes, als es sind zwei Seiten in der täglichen Presse, zwar vor allem, wenn man sie von hinten aufschlägt, sind das die beiden die erste Doppelseite von hinten.
Also gute Seiten, ne?
Ja, es gibt angeblich viele Menschen, die mir immer wieder erklären, sie beginnen die Zeitung von hinten. Ich meine, ich habe das natürlich nie überprüft, aber es freut mich jedes Mal.
Ich muss da ins Wort fallen, kurz, wir hatten beim Wirtschaftsblatt früher, wo ich ja war, hinten immer diese Business Talks, die Partybilder und das hast von hinten angefangen und das Fernsehprogramm in der Krone war auch nicht uninteressant. Ja, also das von hinten hat schon was.
Genau. Medial. Und es sind zwei Seiten, die gestaltet werden einfach mit Gastkommentaren. Also und zwar zwei verschiedene Kategorien. Das sind auf der einen Seite Gastbeiträge von Autorinnen und Autoren, die hin und wieder für uns schreiben, die auch mal einmalig für uns schreiben, die ich auftreibe, die uns, mit denen wir schon länger verbunden sind, die in unterschiedlichen Größen zu aktuellen Themen Texte verfassen. Und es gibt eine ganz fixe Rubrik jeden Tag, die heißt Quergeschrieben. Und da haben wir wirklich Montag bis Samstag jeden Tag einen fixen Autor, eine Autorin, die auch eine Fanbase hat. Mhm. Und hier, es ist zum Beispiel, Anneliese Rohrer, Christian Ortner, es war lange Jahre Karl-Peter Schwarz, es ist jetzt eine Anna Goldenberg und ein Thomas Weber, also die jüngere Generation ist ein bisschen nachgerückt, aber auch Rosemarie Schweiger und Andrea Schurian. Wir sind da sehr weiblich übrigens, was ich sehr super finde. Wir sind 4 Frauen zu 2 Männern. Und meine Aufgabe ist in Wahrheit, das zu kuratieren. Und das sind 2 tägliche Seiten. Und mir war aber klar, als ich gefragt wurde, ob ich das machen will, nach einer Zeit, wo ich eben sehr viel selber geschrieben habe, ich habe viel für die Sonntagszeitung gemacht, Covergeschichten, Lebensstories, Medien und so weiter, war mir klar, dass mir das auf Dauer vermutlich ein bisschen zu wenig, in den Vordergrund kommend sein wird, weil ich gebe zu, wie jeder gesunde Journalist, Journalistin, bin ich auch ein bisschen eitel und möchte natürlich auch einen Impact haben und nicht nur andere zu ihrem Impact.
Ich lache über mich selbst, ja genau.
Genau, du weißt wahrscheinlich,
ich lache
wie das
über
ist.
Mich selbst, ja.
Genau, und habe deswegen damals dem damaligen Chefredakteur Rainer Nowak angeboten, und sagte, also wenn du wüsst, dass ich das mache, weil so war es ein bisschen, er hat mich gefragt, ob ich das tun möchte, dann bitte nur, wenn ich was Neues ausprobieren darf, nämlich Podcasts.
Okay.
Und der hat damals zu mir gesagt, ja, weil ich war, glaube ich, nicht die Erste, die bei ihm stand und das als Idee hatte, weil 2019 ist jetzt auch nicht mehr, war ein Podcast ja jetzt nicht gerade erst seit gestern da. Und hat sich gedacht, ja, soll sie nur. Und war dann, hat er mir nachher auch immer wieder gesagt, selbst überrascht, dass ich da so dran geblieben bin und das dann wirklich umgesetzt habe.
Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir dann beim Podcast bleiben zu dem Debattenthema. In den Shownotes verlinken werde ich die Folge mit deiner Kollegin Madeleine Stottmeier. Die fällt mir als allererstes ein, wenn ich Debatte habe. Und ich habe unlängst mal in einem eigenen Podcast gelobt, eure Nachwuchsarbeit bei der Presse. Ist die da auch dabei bei dem Debattenseiten?
Nein, weil das ist ja ganz wichtig, ein großer Unterschied, Gastkommentare. Also es sind nur externe Autoren und Autoren.
Okay.
Die Kolumnisten auch, alle, die ich aufgezählt habe, sind alles externe Autoren und Autoren, die zum Beispiel, also für den Wirtschaftstag gesagt, die nicht angestellt sind bei uns sozusagen, sondern ein Honorar kriegen. Und die Madeleine Stottmeier ist Mitarbeiterin im Wirtschaftsressort.
Genau.
Die ist wirklich, die gehört uns, die ist fix dabei und wir sind sehr stolz darauf und happy, weil sie ja wirklich einer der besten
Jungen ist, ja.
Immobilien und jetzt sind vor allem gerade Signa-Expertinnen des Landes ist.
Genau. Und sie gewinnt Preise.
Genau.
Debatte, klingt nach irgendwie hin und her und ist da Interaktion mit den Leserinnen und Lesern sehr stark.
Ja, das ist auch, ein großer Teil.
Also kein One-Way-Kanal, wo irgendwer absondert.
Viel Austausch, viel E-Mail, viel Telefonate mit Kolleginnen, also mit den Autorinnen und Autoren, die ja gar nicht alle Journalisten sind. Da gibt es ja auch welche dabei, die sind Expertinnen und Experten in ihrem Feld. Und da muss man natürlich schon sehr auch austarieren, dass man erstens mal das, die richtige Tonalität findet mit ihnen im Umgang, aber auch, dass die wissen, wie sie bei uns schreiben können und so weiter und so fort. Also da ist es sehr viel mit Menschen zu tun haben, ja.
Jetzt bleiben wir beim Podcast. Du hast den Podcast begonnen 2019. Habt ihr den Fünfer schon gefeiert oder noch nicht?
Weißt ja, wir haben ihn schon gefeiert.
Habt ihr ihn schon gefeiert? Ja. Wann ist losgegangen da?
Was, uhrzeitmäßig? Oder?
Ja, genau, ich möchte die Sekunde wissen. Nein, aber es wird wohl dann erstes Quartal gewesen sein, oder?
Es war, wenn du genau wissen willst, am Vorabend des Frühlingsbeginns. Am 20. März haben wir gefeiert, ein bisschen zu früh sogar, weil die erste Podcast-Folge ist erst im September 2019 erschienen. Aber wir haben, du hast vorher gesagt, vielleicht reden wir noch drüber, jetzt nehme ich es schon vorweg, wir haben einen kleinen Relaunch hinter uns auf allen Kanälen, vom Print über Website, über App bis auch zu dem Podcast. Und haben dafür auch neue Logos gemacht und Fotos geshootet. Und ich habe das dann gleich zum Anlass genommen. Alle Kolleginnen und Kollegen, die bei uns für Podcasts zuständig sind oder einen machen, wurden neu fotografiert in unseren schönen Studiohallen. Und danach habe ich gesagt, und jetzt feiern wir gleich und habe ein paar Pizzen bestellt und quasi das Jubiläum 5 Jahre Podcast in der Presse ein bisschen vorgezogen.
Ich gratuliere dazu. Ich höre immer wieder rein und besteht ja aus mehreren verschiedenen Facetten. Dein, euer Podcast. Erzähl mal kurz, bitte.
Ja, also wir haben mittlerweile 5 Podcast-Marken, wovon einer so ein bisschen das Rückgrat unserer Audioschiene ist. Das ist quasi der tägliche Nachrichten-Podcast, der kommt Montag bis Freitag.
Welche Uhrzeit?
18 Uhr abends, seit kurzem erst. Das war früher in der Früh, aber wir haben uns jetzt doch entschieden, am Abend auf Abend zu wechseln. Und am Freitag kommt er schon ein bisschen früher, so gegen Mittag, damit man mit ihm ins Wochenende gehen kann. Genau. Der heißt, was wichtig ist, und da geht es eben genau um das, was wichtig ist. Wir besprechen Themen, die in der Woche für uns wichtig waren oder die, also das ist schon sehr nachrichtlich getrieben, aber auch mit der Idee, dass wir gerade diese Freitagsfolgen zum Wochenende hin langsamer sind und auch Themen vorkommen lassen, die ein bisschen mehr Zeit brauchen und die vielleicht auch mal zum Beispiel ein Kulturthema sind oder so, die jetzt nicht klassisch einem sofort einfallen würden, wenn man an Nachrichten denkt. Das ist unser reichweitenstärkster Kanal, würde ich einmal sagen, wo ich eine der Hosts bin.
Genau. Bemühst du dich da täglich ein Zeitkorsett einzuhalten oder ist das ein bisschen Wundertüte?
Bis dato war es Wundertüte. Wir haben jetzt wirklich gerade, es ist lustig, dass
ich du jetzt da bin. Ich liebe Zeitkorsett bei sowas, also, was ich täglich hören muss.
Da kann ich dir eine lustige Geschichte erzählen zum Thema Zeitkorsett. Der Podcast hat ganz am Anfang geheißen 18-48, also 18 Minuten, 48 Sekunden. Ich wollte quasi mit dem Hinweis auf unser Gründungsjahr 1848
eine Referenz schaffen
und sagen, der Podcast dauert nur 18 Minuten, 48 Sekunden. Aber es hat sich als einfach unmöglich dargestellt, dass man das immer gleich macht. Und man hat sich dann so ein Korsett gegeben. Also haben wir das sehr schnell aufgegeben, den Podcast dann auch umbenannt. Und jetzt ist es so, wir haben schon, wir haben es eigentlich ein bisschen, wie du es vorher gerade genannt, wir lassen es laufen. Nein, also das Gegenteil von Zeitkorsett, du hast so gesagt.
Wundertüte.
Oder lässt das, genau, Wundertüte. Das war es jetzt eine Weile, aber da haben wir auch ein bisschen die Strategie geändert. Wir wollen jetzt wirklich Montag bis Donnerstag 15 Minuten, Freitag 30.
Genau, ich habe das gewusst, ich höre euch täglich, ich wollte nur die Hörerinnen abholen. Ich habe da immer so FOMO, wenn ich sage, jetzt muss ich die Presse noch unterbringen, dann den Börseschlussbericht aus Frankfurt und dann ein bisschen Sport noch, was man halt so taugt. Und wenn dann einer überzieht, dann denke ich, wie gemein, ich muss am Abendessen gehen auch noch.
Ja. Aber wir sehen interessanterweise, wer uns hört und anklickt, wir haben eine sehr hohe Durchhörrate. Also wir haben wirklich mehr als 2/3 hören bis zum Schluss, was uns sehr freut.
Also haben wir quasi jetzt euren Trademark Podcast.
Genau. Was und dann haben wir noch, weil du gesagt hast, viele Komponenten und wir haben auch kleinere Auskoppelungen unseres Podcasts. Wir haben so nischige Podcasts entwickelt, eben einen Podcast über Klassik, der heißt Musiksalon und da gibt es aber auch Spezialfolgen, die heißen Klassik für Taktlose. Da spricht der Wilhelm Sinkowitsch, einer der versiertesten Klassikkritiker des Landes, mit einer jungen Kollegin, der Katrin Nussmeier, die sich nicht so gut auskennt.
Ist aber gut, oder?
Die sich aber sehr gut interessiert und einfach fragt, du, warum ist eigentlich der Wagner so berühmt? Was macht Mozart so toll? Aber umgekehrt haben sie jetzt auch angefangen, wo hat Taylor Swift Anleihen an Klassik genommen und so weiter. Und der funktioniert wahnsinnig gut, hat eine treue Fanbase und hat uns sehr überrascht, wie viele Zuhörerinnen wir da haben. Dann gibt's
Die Frage nach Erscheinungszyklus, bitte.
Jeden Donnerstag erscheint eine Musiksalon-Folge von Wilhelm Sienkiewicz, wo er uns mitnimmt in irgendein Klassik-Thema seiner Wahl. Und auch, das ist ganz wichtig, es sind sehr viele Musikbeispiele darin. Also er macht das selber, er hat selbst eine ziemlich langjährige Radioerfahrung. Das heißt, er kann das gut. Und jeden zweiten Samstag gibt es diese Doppelfolgen, diese lustigen. Und wir haben eine Bücherei-Folge, also Bücherei-Podcast von zwei Kolleginnen, Bettina Steiner und Katrin Simon, die einmal im Monat jeden ersten Samstag im Monat über neue Bücher sprechen. Und wir haben seit kurzem auch einen Klimapodcast, der kommt alle 14 Tage immer freitags. Da gibt es eine Gruppe von fünf Kolleginnen und Kollegen, die sich abwechselnd aber immer ein Thema erarbeiten und auch so in so einem sehr launigen Tempo und miteinander plaudern über Windräder oder über aktuelle Klimathemen. Und dann haben wir den schon von mir erwähnten Podcast Mein Geld, der derzeit aber keine neuen Folgen produziert, aber man kann sich die alten anhören, es gibt sie noch, und den wir auch jederzeit wieder auflegen können, aber momentan pausiert er.
Mache ich auch immer wieder bei meinen, ich muss alles zusammenschmeißen, weil ich die Power nicht hätte, so viele einzelne Versatzstücke auch wirklich wichtig zu halten. Ja. Das ist natürlich eine Sache. Mein Geld möchte ich natürlich ein bisschen stärker ansprechen in einem Börse-Podcast. Empfiehlst du da chronologisches Hören der Folgen oder ist das egal?
Nein, das kann man ganz durch. Also es gibt, glaube ich, ungefähr 25 Folgen. Okay. Und wir haben natürlich, wenn man jetzt wissen will, wie der Podcast funktioniert, wie er aufgebaut ist, lohnt es sich wahrscheinlich immer mit den ersten beginnen. Ja. Das war im September 2022. Aber man kann eigentlich hineinhören. Das sind sehr eben thematisch abgegrenzte Folgen, auch sehr auf Praxis bezogen.
Jetzt sind wir bei dir hier in der Hainburger Straße in der Presse und du hast mich durch neue Räumlichkeiten geführt. Ich bin beeindruckt, aber in eigenen Worten. Was habt ihr da gemacht und für wen ist das?
Ja, wir haben vor schon mehreren, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, vor circa 3 Jahren mit diesem Umbau des ersten Stocks in der Hainburger Straße begonnen, der schon stark getrieben war von der Grundidee, dass wir natürlich jetzt auch in neue Ausspielformen, sprich Video und Audio gehen. Also wir haben hier ein Videostudio und ein Audiostudio, eine ordentliche Garderobemaske dazu.
Habe ich gesehen, ja, habe ich gleich Angst gekriegt, aber wir machen ja nur.
Man sieht uns Gott sei Dank nicht. Und im Zuge dessen hat sich aber in der Geschäftsführung der Presse der Wunsch auch geregt, dass man hier auch mal ordentliche Repräsentierräumlichkeiten schafft, weil man muss dazu sagen, wir sind jetzt an dem Standort auch schon wieder fast 20 Jahre, 2007 sind wir hierher gezogen. Wahnsinn. Es wird so ein Haus auch, weiß man ja, Großraumbüros und so weiter auch manchmal dann ein bisschen schmuddelig und abgenützt und wir hatten nie so richtig Räumlichkeiten, wo man auch mal Gäste einladen kann, wo man eben Events stattfinden lassen kann. Und das haben wir, hat sich die Geschäftsführung oder die Presse jetzt hier mit einer eigenen Studio, nennen wir das, Pressestudio plus Bar, zugelegt.
Und sehr repräsentativ.
Es kommt sehr gut an, muss man sagen. Und es ist auch wirklich sehr, sehr toll, vor allem aus vielen Gründen. Man hat wirklich das Gefühl, dass man hier einfach jetzt einen Ort hat, an dem man auch auf kleiner Basis zwar nur, weil es ist sozusagen räumlich begrenzt, ich glaube mit maximal 60 bis 80 Menschen feuerpolizeilich, mehr geht nicht, aber man kann ja einfach kleine Kundenevents machen, Abonnenten, Abonnentinnen einladen und auch mal einen Interviewgast hier bewirten, wenn er hier schon herkommt, kriegt er einen ordentlichen Kaffee und so weiter. Das ist schon sehr super und das macht uns allen eine Freude.
Und es riecht auch noch so unglaublich neu. Ne?
Das ist, ja, das stimmt. Ja. Eineinhalb Jahre circa schon.
Das glaubt man gar nicht. Riecht aber noch immer neu.
Ja.
Irgendwie habe ich mich
gefühlt. Gut, es war, muss man dazu sagen, das erste halbe Jahr war ja noch so immer in diesem so Pandemie-Modus ein bisschen, nicht? Es hat auch alles gebraucht, bis es von der Pandemie wieder langsam hochgelaufen ist. Aber ich würde jetzt mal sagen, seit genau einem Jahr nützen wir das hier für Events, für Studien, also Aufnahmen wie unsere und so weiter. Und Büros sind natürlich auch noch angeschlossen, links und rechts.
2019 war der Start, den 5 habt ihr gefeiert, 2020, du hast die Pandemie genannt, war ein Boost für einen Podcast, nehme ich an, oder?
Ja, eindeutig, genau. Also wir haben September 19 gestartet mit einem wöchentlichen Format und dann in der Pandemie März 2020, dass ich es noch weiß, habe ich relativ spontan beschlossen, einen täglichen Podcast auszuspielen. Das haben wir dann Corona Diaries genannt, wo ich jeden Tag jemanden anderen zu Gast hatte aus dem Homestudio zu Hause, der uns erzählt hat etwas. Zu einmal ging es um, wie beschäftige ich die Kinder, wie sollte ich mich bewegen. Auch Prominente wie den Matthias Strolz oder die Corinna Milborn von Puls 4 umarmen, ne? Gefragt. Genau. Ja. Oder die Lou-Lorenz Siedelbacher, die uns erzählt haben, wie sie jetzt plötzlich mit diesem neuen Alltag umgehen. Und das sind dann insgesamt in 5 Wochen 30 Folgen ungefähr zustande gekommen. Und das war schon ein ziemlicher Testlauf, ob so ein tägliches Format funktioniert. Mhm. Und das hat überhaupt, glaube ich, einmal über hier auch im Haus ein bisschen den Begriff Podcast langsam gezeigt und durchgesetzt. Und so ist das. Boost ist ein gutes Wort dafür. Ja. Mhm.
Wie ist der Rückkanal-Podcast mittlerweile in die Zeitung rein? Ich denke, es ist alles crossmedial bei einem modernen Medienhaus. Und wie stark wirken Podcast-Folgen ins Printprodukt ein?
Weniger, als man glauben würde, weil ich ja auch grundsätzlich der Anhänger bin, was man zwar oft nicht so gern hört, gerade in Geschäftsführungsabteilungen, dass man nicht alles für alles machen kann.
Es ist ein anderes Medium,
ja. Und wir haben Doppelausspielungen, Print und Audio, tatsächlich bis dato noch eher wenig gehabt, weil das auch irgendwie für sich stehen sollte. Ja? Also der Interviewgast, die Interviewgästin. Aber wir experimentieren da jetzt auch immer mehr mit der KI, mit Transcripts und so weiter. Wenn wir das Gefühl haben, aus einem Podcast kommt etwas heraus, was sehr, sehr gut war oder was man sozusagen auch noch unseren Leserinnen und Lesern präsentieren will, dann spielen wir das, eine kürzere Version für Print, digital und gedruckt aus. Warum ist das aber bei uns so? Weil der tägliche Podcast, den ich ja vorher schon ausführlich beschrieben habe, da ist ja die Grundidee eigentlich, dass vor allem Montag bis Donnerstag, dass Kolleginnen und Kollegen aus der Zeitung kommen und über ihre Arbeit berichten. Mhm. Das heißt, die Madeleine Stottmeier kommt zu mir und erzählt mir über Signa. Und da muss ich ja dann eigentlich das nicht noch einmal bringen, weil sie hat ja ihre Geschichten eh schon geschrieben. Deswegen ist der Rückkanal da nicht so groß. Und bei den anderen Bücherei, zum Beispiel Musiksalon Klima, ist es auch so, dass das, was die produzieren im Studio, ist so originär. Es gibt dann zwar vielleicht Geschichten und Texte dazu, die sie eh schon geschrieben haben oder noch schreiben werden, aber der Podcast an sich wird nicht genauso noch einmal wiedergegeben.
Inspiration holst du dir doch immer Weiterbildung. Ich habe da ein paar internationale leibende Locations, Oxford, dann Portland oder auch New York mit dem Wall Street Journal. Auch da ein paar Worte noch, bitte.
Ja, ich habe, wie wir vorher schon gemerkt haben, recht früh bei der Presse begonnen, ich war 23 und immer Vollzeit gearbeitet und habe dann einfach irgendwann einmal, wie man so schön sagt, die Hummeln im Arsch gespürt und wollte raus und habe dann eine Phase gehabt, wo ich alle 2 Jahre für eine gewisse Zeit mir irgendein Programm gesucht habe und irgendein Fellowship abkassiert habe und da war ich eben einmal mit dem im Reuters Institute for Journalism in Oxford ein Trimester und habe über Paid Content geforscht und da auch so eine Umfrage gemacht und das Thema Paid Content mir genau angeschaut. Also da doch auch wieder die Finanznähe, die wir ja dann auch kurz darauf 2015 eingeführt haben, die Paywall, 2017 war das erst, Entschuldigung. Und dann war ich 2015 in Portland zuerst bei einem Storytelling-Kurs, das war sehr, sehr toll, vom Fium. Und Andi Kaltenbrunner war einer der Gründungsmitglieder vom
Fium. Da war die Daniela damals noch, oder?
Die Daniela Kraus hat das mal geleitet,
genau. Presseclub Concordia, genau.
Und da im gleichen Jahr oder zufälligerweise habe ich nicht nur Portland damals bekommen, den Storytelling-Kurs, sondern auch noch dieses US-Austrian Exchange Fellowship in New York. Und da bin ich beim Wall Street Journal ein paar Wochen, habe ich dort volontiert, was sehr super war. Ja.
Und mittlerweile so viel Fulltime-Job, dass du gern hier und da deine Folgen machst, oder?
Ja, also ich meine, ich denke manchmal noch drüber nach, wie das jetzt wäre, jetzt wieder mal wohin zu fahren. Mittlerweile habe ich Familie und bin in Wien gebunden. Kann mir es eher nicht mehr so viel vorstellen, aber ich denke gerne an diese Zeit zurück und sicherlich meine Podcast-Affinität habe ich wahrscheinlich schon 2015 in diesen New York Monaten noch ein bisschen mehr entfacht, weil da war gerade erst so 2014 war diese Serial-Reihe, die für so viel Erfolg gesorgt hat, ist rausgekommen und da war schon sehr stark zu merken, dass die stark alle in Audio gehen und bei uns war es 14, 15 noch gar nichts. Also unsere ersten Podcasts in Österreich kamen ja 2017. Mhm.
Du hast die Familie erwähnt, deine Mutter sollte man vielleicht noch kurz erwähnen. Habe ich irgendwo in einem Artikel gelesen, dass da auch Medienerfahrung in der Familie,
genau,
schon geschlummert ist.
Das sage ich immer, dass, ja, dass meine Mama
ein
Teil davon, ja, ist, warum ich da bin, wo ich bin, weil meine Mutter war sehr früh, in den 70er Jahren, ist sie noch zum Oskar Bronner, zu damals Trend und später Profil gekommen, war zwar nie Journalistin, sondern immer im Marketing- und Abo-Bereich tätig, aber ich bin als Kind auch im Kindergarten gewesen, nicht weit weg vom Büro oder den Redaktionsräumlichkeiten von Profil und Trend und habe dieses Redaktionsflair wirklich aufgesogen.
Ja, da schaut man immer wieder vorbei natürlich.
Genau,
ne?
Und habe das sehr, sehr mitgeatmet und bei uns waren zu Hause immer alle Zeitungen und Magazine zum Lesen und ich habe das schon sehr, also so dieses Reden auch über Hubertus Czernin und ich weiß nicht wen allen und über, damals meine Mutter war dann oft aufgeregt und dann gab es ja damals die Geschichte mit dem Franitzky nackt am Cover des Profils und dies und das und
wenn dann einmal das Kleider, das Königskleider oder
genau,
irgendwas war da irgend sowas, des Kaisers, ja genau.
Ja, genau.
Ja.
Und bei ihr ging es immer um die Frage, können die Abonnenten die Zeitung bekommen oder nicht? Also das war natürlich immer ihr bestimmendes Thema, aber ich habe dadurch natürlich all die Debatten und Dinge mitbekommen und das hat mich sehr geprägt.
Ja, klassische vorletzte Frage. Was taugt dir an deinem Job? Könnte man lang reden, könnte man die Folgenzeit verdoppeln. Gell?
Wir können auch darüber reden, was mir nicht an meinem Job taugt.
Was taugt dir nicht? Du bist mein erster Gast, den ich das frage. Du hast mir es aufgelegt. Was taugt dir nicht? Ich glaube, du bist authentisch rübergekommen, dass du das lebst und liebst, was du machst.
Ja, also ich sage das immer wieder, ich glaube, es wird langsam fad, dass ich es immer wieder sage, weil ich es wirklich oft sage.
Ich bin andere
Bubble. Ich bin im Jänner 2006 nach dem Gerichtsjahr hier hereingekommen und war die ersten paar Tage hier in der Lehrredaktion und es war wie Schockverliebtheit in diesen Job. Ich war immer jemand, der sich schwer getan hat mit Deadlines. Entweder ich habe es gleich gemacht oder ich habe es nicht gemacht. Das war immer so mein Dings. Auch in der Schule schon. Und ich brauche die Deadline und ich habe es sehr gemocht. Und ich kann mich an keinen einzigen Tag erinnern, seit mittlerweile eben 18 Jahren, an dem mir Fahrt war hier in diesem Haus. Ich finde auch an der Presse toll, dass man eben, ich bin ein wirklich gutes Beispiel dafür, dass man sich neu erfinden kann. Ich mache heute einen ganz anderen Job als vor 6 Jahren. Und er macht mir wahnsinnig Spaß und ich bin sehr, sehr, gehe wirklich gern arbeiten. Mhm. Ich kann aber trotzdem sagen, was ich nicht mag und bin, was ich nicht mag, ist einfach die Schnelligkeit und der Stress. Also ich gebe zu, dass ich jetzt eben auch langsam, jetzt bin ich 18 Jahre dabei, wer gut zugehört hat, kann sich ausrechnen, wie alt ich bin.
Es war ein Spoiler dabei mit einer, da war sie 23, aber dann
genau,
muss dann noch einmal
genau,
zurückhören.
Ja, genau. Ja. Also ich merke einfach schon das Tempo, die vielen Kanäle, ich bin sehr aktiv auf Social Media auch, ich mache auch einige Dinge für unseren Social Media Kanal. Die Anforderungen sind wirklich an manchen Tagen irre und ich liebe es so, darum kann ich es so authentisch sagen, aber manchmal nervt es mich auch. Also manchmal denke ich mir, wie wäre das, ich weiß schon, dass es in allen Berufen und Branchen so ist, aber manchmal sehne ich mich so zurück in meine Zeit im Gerichtssaal, wo mir so fad war und wo ich für ein Urteil 6 Wochen, also ein Urteil schreiben für die Richterin, 6 Wochen Zeit hatte und nicht begonnen habe, weil mir so fad war, aber es wäre schön, mal so für eine Sache wirklich ordentlich Zeit zu haben, aber ich glaube, das wird mir in diesem Berufsleben nicht mehr passieren.
Ja, es wird alles immer schneller, aber die Nachfrage ist da. Bei mir war es dann total spannend, wie ich nur noch fast Podcasts gemacht habe, weil die sind dann fertig und tschüss irgendwie. Ich schneide nicht viel herum, sondern liebe die One-Takes. Liebe Anna, die allerletzte Frage, Karriere, Werdegang, danke für eine spannende Aufnahme über deine Karriere. Was hast du für einen Tipp für junge Leute, die jetzt 18, 20 sind? Sagen wir, hey, das, was die beiden da reden, das taugt mir eigentlich. Und das, was diese Anna Wallner da macht, das interessiert mich auch. Wie gehe ich das am besten an als junger Mensch?
Boah, das ist so eine schwierige Frage.
Ich weiß, gell.
Ich mag die Frage wirklich gar nicht, weil sie so...
So lang ist.
Nein, weil es so viele Antworten gibt und die stimmen können für jeden individuell. Es hängt stark davon ab, in welchen Bereich man gehen möchte. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, dass man etwas herausfindet und sich dafür durchaus auch Zeit nimmt in seinen 20er Jahren. Ich finde, das darf man bis 20, bis 30 oder sogar darüber hinaus machen, dass man sich auf die Suche begibt, was einem wirklich taugt. Weil im Journalismus ist klar, dass Geldverdienen nicht mehr an der obersten Stelle steht. Es war Journalismus mal vor vielen, vielen Jahrzehnten ein bisschen ein besseres oder lukrativeres Geschäft. Das ist vorbei. Das heißt, wenn man das macht, muss man eine gute Dosis Idealismus dabei haben Und dann sollte man was machen, was einem Spaß macht, ja, und was einem wirklich was bringt und gibt. Und dafür kann man sich ruhig ein bisschen Zeit nehmen. Und das ist heute eben, weil es so viele Anforderungen gibt. Man soll gut reden können, man soll auftreten können, man soll dies, man soll das. Aber das stimmt nicht ganz. Man soll einfach wissen, wo ist man gut. Ist man gut im Recherchieren, im Meinungsbeiträge schreiben, also irgendwie auch sagen, was man sich denkt, im Interviews führen. Ist man gut vor der Kamera oder ist man besser eher im Hintergrund und erklärt Sachen und so weiter. Und es wäre schön, wenn junge Kolleginnen und Kollegen, die jetzt beginnen, auch die Möglichkeit, egal wo sie beginnen, bekommen, dass sie das herausfinden können. Weil wenn sie das herausfinden, dann wären sie sicher gut.
Und das ist ein wunderbares Schlusswort. Liebe Anna, danke, dass ich dich in deinem Studio zu meinem Podcast begrüßen durfte. Danke für die Gastfreundschaft. Ich bin beeindruckt und alles Gute weiterhin.
Danke und noch einmal danke für den Besuch und für die Einladung.
Tschüss.